Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wir müssen über den neuen deutschen Champions-League-Sieger reden, über den THW Kiel. Die haben es geschafft, mit zwei absolut grandiosen Leistungen am Ende dieses Turnier zu gewinnen, was ja von Corona erst jetzt im Dezember stattgefunden hat. Eigentlich wäre es ja geplant gewesen im Juli. Darüber müssen wir natürlich reden, müssen aber auch ein bisschen natürlich auch so ein bisschen auf die Bundesliga gucken. Ist jetzt auch die Winterpause angebrochen, ehe es ja dann dort mit der Handball-WM im Januar dort weitergeht. Da wollen wir mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Wie immer bin ich nicht allein, sondern meinen geliebten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns mit diesem, dem denkwürdigen Champions League Final Four ansprechen. Ohne Zuschauer, bisschen was anderes auch. Und am Ende, ja, der THW Kiel, der dieses Ding zum ersten Mal seit 2012 gewinnt und somit zum vierten Mal insgesamt die neue Champions League, nachdem sie ja jetzt so heißt seit einigen Jahren. Das war wirklich, ja, von vorne bis hinten wirklich grandios gespielt, auch wenn sie in der Verlängerung durch mussten im Halbfinale. Das Finale, das war beeindruckend, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, definitiv. Vor allem, wenn man bedenkt, mit welcher Belastung sie in dieses Turnier gegangen sind. Ich denke mal, von allen vier Teams mit der härtesten Belastung im Vorfeld. Man hat, ich glaube, am 23.12. das letzte Bundesligaspiel gehabt. Dazu noch ein Topspiel gegen die Löwen, was man ja auch schon relativ deutlich gewinnen konnte. Und zum Vergleich, Veszprém konnte 6 Tage mehr Pause machen vor diesem Turnier. Und dementsprechend überraschend war es dann auch, dass sich die Kieler da im Halbfinale mit 5 Toren absetzen konnten zur Pause. 18 Tore gegen Veszprém zu werfen, schafft jetzt auch nicht unbedingt jeder. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr stark. Danach, du hast es wirklich angesprochen, kam es dann noch zur Verlängerung. Und ja, das lag daran, dass die Kieler in der zweiten Halbzeit wirklich eingebrochen sind, komplett ihren Faden verloren haben. Ich glaube, nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit führte Veszprém im zweiten Abschnitt irgendwie 15-6, also komplett anderes Spiel auf einmal. Und da wurde es dann echt dieser Krimi und am Ende, ja, Niklas Ekberg von rechts außen unnachahmlich, wie man ihn kennt, mit dem 36-35, obwohl er bis dahin wirklich kaum aufgefallen war in dem Spiel, kam er dann wirklich in diesen Crunch-Momenten und ja, hat geliefert. Von daher, das war schon mal wirklich stark. Und ja, in dem Moment dachte ich mir so, okay, als das Spiel in die Verlängerung ging, das wird Barcelona wirklich gefallen, die das erste Halbfinale auch sehr, sehr entspannt gegen PSG gewinnen konnten mit 5 Toren und sehr, sehr gut aussahen. Und da dachte ich mir schon, okay, zum einen sehen die wirklich sehr, sehr gut aus, waren von vornherein auch durchaus als Favorit deklariert. Wenn die jetzt hier noch in die Verlängerung müssen, dann wird das wahrscheinlich ein relativ deutliches Spiel im Finale. Aber das wurde es dann tatsächlich nicht. Also das muss man echt sagen, die Kieler vor allem, ja, zeigen irgendwie mal wieder, dass so Mannschaftsstärke in diesen beiden Spielen, im Normalfall im Final Four Wochenende, jetzt war es natürlich am Anfang der Woche, vielleicht ein bisschen mehr hilft, als irgendwie vielleicht individuell den besten, breitesten Kader zu haben. Da war schon echt, vor allem im zweiten Spiel, dann viel, viel Kampf dabei. Also ich glaube, das zeigt das mal wieder.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, gerade das zweite Spiel gegen Barcelona, das war schon richtig gut. Also wenn du mal guckst, was Barcelona für Leute im Kader hat, das sind alles absolute Top-Leute, Leistungsträger in ihren Nationalmannschaften. Das war wirklich überragend. Das ist eigentlich mit einem wirklich dünnen Kader, ne? Corona-Quarantäne waren sie ja auch noch, hatten einige Verletzten mit dabei. Rune Damke und Niklas Ekberg haben quasi durchgespielt. Das wirklich sehr gut gemacht. Vor allen Dingen, Rune Damke hat mich wirklich beeindruckt. Also, das hat er wirklich absolut stark gemacht. Der Innenblock war gut mit Patrick Wincheck, der eine sehr streitbare rote Karte bekommen hat. Da kann man mit Sicherheit nochmal drüber reden. Also, für mich war es keine. Klar, er macht die Lücke zu, aber da hätte es auch 2 Minuten und 7 Meter getan. Aber trotzdem, das ganze Team war wirklich von Anfang bis Ende richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen, einen Mann muss man auf jeden Fall auch mal herausreden. Niklas Landin. Welthandballer des aktuellen Jahres und was der da wieder gezaubert hat. Also das war wirklich unglaublich. Die Abwehr war schon gut, aber wenn dann wirklich nochmal Würfel durchkam, dann war er dann da auch gerade in der zweiten Halbzeit dann. Oder ich erinnere mich an eine Situation, wo Ekberg den, ja, den Außen gleichmäßig frei wirfen lässt, aber einfach Black bleibt, um einfach keine 2 Minuten Zeitschärfe zu bekommen durch den Faktor Änderung des Winkels. Und wie er dann da den Bein hochnimmt und den Ding weghält, das war unglaublich. Also bei mir werden wahrscheinlich alle Bänder gerissen, aber das war wirklich unglaublich, was er da gezeigt hat, Tim.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also was er vor allem im Finale hier wieder gezeigt hat, du hast es gesagt, als es knapper wurde, er war wirklich von Anfang an im Spiel drin, hat Freie weggenommen. Nur die 7 Meter haben bei ihm tatsächlich nicht so funktioniert. Da kam dann Quenstedt rein und konnte dann immerhin einen, ja, mit seiner Aura an die Latte schauen und an die Latte lenken. Aber ansonsten wirklich überragendes Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte zeitweise irgendwie über 50% gehalten in der zweiten Halbzeit. Bei Barca hat so ein bisschen die Torwartleistung gefehlt. Kevin Möller im Halbfinale noch wirklich überragend gehalten. Jetzt im Finale auch nicht wirklich reingekommen, war es dann wirklich kein Vergleich. Deswegen, ja, auch wirklich ein Faktor herspielen. Natürlich haben sie hier 28 Gegentore bekommen, was jetzt in der Theorie gar nicht mal so wenig scheint, aber wirklich, was Winczek und Pekla im Innenblock weggearbeitet haben oder wegverteidigt haben, wie so das neue Lieblingswort einiger Sportjournalisten ist, ist wirklich überragend gewesen. Dazu auf der Spitze, wenn Duvnjak gespielt hat in der Verteidigung, also vor allem gegen Veszprém, wie er antizipiert hat, wie er teilweise so in die Bälle zwischen halb rechts und Mitte gegangen ist, auch in der Verlängerung 1-2 Dinger da weggefischt hat. Also es war wirklich unfassbar. Das ist ja wirklich sehr, sehr stark gewesen. Und ich hätte definitiv nicht damit gerechnet, dass die Kieler das Ding hier holen. Also, aber es zeigt halt auch mal wieder, beim Final Four gewinnt gefühlt immer der vermeintliche Außenseiter. Das setzt sich irgendwie in diesem Jahr fort. Obwohl natürlich man sagen muss, dass dieser Kieler Kader natürlich absolut nicht schlecht ist. Also ich meine, wenn du dir die erste 7 anguckst, wird dann noch irgendwie mit einem Sargosen, Duvnjak, Sarabets, Weinhold, also da kannst du echt nur mit der Zunge schnalzen. Das ist wirklich phänomenal, auch die Qualität. Sargosen hat mir offensiv auch sehr, sehr gut gefallen, hat, finde ich, sehr, sehr gut Verantwortung übernommen in einigen wichtigen Momenten, und wenn er in Position gebracht wurde, die Dinger aus dem Rückraum auch wirklich ohne Probleme eingeschweißt ins Netz. Also wirklich, ich glaube, so kann man es festhalten, einfach ein unfassbar starker Teamerfolg, und das zählt dann bei so einem Final-Four-Turnier am Ende vor allem.
Gerade im Finale war es dann Sargosen wirklich, wirklich überragend. 7 von 11 Quote. Im Halbfinale mit 5 von 14 kann er mit Sicherheit besser, aber auch da hat er natürlich bewiesen, dass er ja auch natürlich für das Team bedeutet, ist ja ganz klar. Also er ist ja wirklich wirklich auch sehr wichtig gewesen und hat auch damals Duvnjak entlastet, der sich in der Abwehr wirklich aufgerieben hat und da in der Offensive fast, ja, kaum Tore erzielt hat im Finale, also beziehungsweise gar kein einziges Tor erzielt hat. Spricht aber dafür, dass du auch das überstehen kannst, weil du halt, wie gesagt, diese Qualität im Kader einfach hast beim THW Kiel, und das ist wirklich, ja, ich war beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man muss auch sagen, Barcelona, lass uns mal über das Team auch reden, die haben wirklich, also die sind unglaublich dynamisch. Wenn die ein Tor kassieren, dann gehen die mit Volltempo, gehen die zur Linie, machen den Anwurf und kommen mit Volltempo auf dich drauf. Du stehst noch gar nicht quasi, und dann musst du schon da sein, weil sie direkt an dir dran stehen. Und das ist, also dieses Spiel ist wirklich überragend, aber du merkst halt auch, wenn du dich halt nicht davon anstecken lässt, von dieser Hektik oder diesem Tempo, das die spielen, und in Ruhe dein Ding spielst und dir auch die Dinge reinmachst, dann kannst du halt auch Barcelona stoppen, weil diese defensive Qualität, würde ich jetzt mal sagen, haben sie jetzt gegen Kiel nicht bewiesen. Also da hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, da sind sie dann doch anfällig, in Anführungsstrichen, auch wenn sie natürlich trotzdem im Finale gewesen sind, so ist jetzt ja nicht.
Ja, das Tempo generell bei dem Turnier fand ich echt sehr, sehr interessant. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Also gefühlt alle 4 Spiele waren wirklich vom Tempo geprägt. Du hast gesagt, vor allem Barca, natürlich, wenn man Palmason und Zindrić hat, die da im Rückraum wirklich sofort aufs Gaspedal treten, wenn der Ball irgendwie in der Abwehr gewonnen wurde oder auch durch die schnelle Mitte, das war wirklich sehr, sehr stark zu sehen. Aber du hast es auch gesagt, das Rückzugsverhalten vom THW war in dieser Hinsicht wirklich sehr, sehr stark. Und da selbst mit so viel Tempo, die können dich dann durchaus auch aufnehmen und eben einigermaßen fair stoppen. Also das war dann schon auch so ein Schlüssel zum Erfolg für die Kieler. Also hätte von der, ja, wie gesagt, in der Liga seit schon. Jahren nicht gefordert.
Also das muss man schon sagen. Ich fand der Kieler teilweise mit 7-6 haben sich jetzt nicht super verhalten, aber ist trotzdem, ich muss auch mal Rune Dahmke hervorheben, der das wirklich blitzsauber gemacht hat, ne? Im Finale wirklich konsequent die Dinge reingeworfen und 5 von 6 und auch im Halbfinale war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor mit 3 von 3. Also das war natürlich auch zu ihnen für schön zu sehen, dass natürlich dann auch, gerade weil er auch einspringen musste, da ja Magnus Landin fehlte, das war wirklich, wirklich von vorne bis hinten gut weg. Und ich denke, dieses ganze Kieler Team hat sich das einfach ja absolut verdient, das muss man wie gesagt sagen. Und diese beste, vielleicht das beste Team aktuell in Europa zu besiegen im Finale, das spricht dafür, dass dass es ein Team ist, gerade auch mit einem Philipp Biecher, der jetzt im Vergleich, ne, von den Trainern, die dort mit dabei gewesen sind, eher noch so der Unerfahrenste von allen ist, spricht aber trotzdem dafür, aus seinen Qualitäten besitzt, dass er das Team motivieren kann. Ich fand auch die Anspannung von ihm waren wirklich sehr, sehr gut. Also dieses Kieler Team, wenn das so ein bisschen noch stehen bleibt, dann gute Nacht. Also ich denke, da könnten noch der ein oder andere Titel folgen, würde ich sagen.
Davon kann man durchaus ausgehen. Zu Dahmke noch, bei ihm war es ja nochmal ja umso beeindruckender, weil er ja auch selber noch angeschlagen war, das Spiel gegen die Löwen ausgesetzt hat, kaum trainiert hat, oder ich glaube gar nicht trainiert hat, hat irgendwie Winczek, glaube ich, im Interview danach gesagt. Also auch wie er sich da reingeworfen hat, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die Kieler sich vor allem in der Champions League die Saison bisher sehr, sehr schwer getan haben, ich glaube, Fünfter in der Gruppe sind oder so. Also das ist schon, und auch gegen Veszprém zum Beispiel ein Spiel unentschieden gespielt haben, das zweite Spiel mit 8 Toren verloren haben, auch wenn es da 45 Minuten wirklich eng war und dann so ein bisschen die Luft ausging, aber trotzdem, das musst du dann auch erstmal aus dem Kopf bekommen. Also das ist, denke ich mal, auch ein deutlicher Verdienst von Philipp Hiecher. Und ja, da kann man auf jeden Fall nur gratulieren. Und für ihn ist es auch wirklich, ja, dieses Turnier gehört ja so eigentlich noch zu seiner ersten Saison als Trainer in Kiel und erstmal die Meisterschaft holen, Champions League-Sieger. Also, und ich meine, in einem halben Jahr knapp kann er direkt nochmal beim Final Four angreifen, wenn sie es bis dahin schaffen. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus für die Kieler. In der Bundesliga läuft es ja auch im Moment. Also ich glaube auch, die Kieler sind tatsächlich wieder da, wo sie aus ihrer Sicht hingehören. Und zwar ganz, ganz oben in allen Wettbewerben.
Auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, was sie dort, wie gesagt, gespielt haben. Und ich meine, für die Kieler ist ja auch gut, Henrik Pickler und Patrick Winczek werden ja beide nicht zur WM reisen. Steffen Weinhold auch nicht, wird ja auch nicht mit dabei sein. Also da sind schon mal drei wichtige Stützen, die ja quasi mal den Januar frei bekommen, was ja auch nochmal hilft dann mit Blick auf die Rückrunde und dann natürlich dann noch mit Blick auf das nächste Champions League Final Four, was ja schon im Juni dann ansteht. Also das sieht wirklich für die Kieler sehr, sehr gut aus. Lass uns vielleicht noch einmal kurz über den Pokal sprechen, denn der goldene Arm, der ja überreicht wird normalerweise als Trophäe für den Sieger, ist jetzt zum letzten Mal mit dabei gewesen, zum 11. Mal wurde das jetzt vergeben, ist jetzt das allerletzte Mal. Gibt jetzt ein neues, das ist so, sag ich es mal so, es sieht nicht viel schöner aus, Tim. Also da müsste man als bei der ERF nochmal dran arbeiten, dass man mal vernünftige Trophäen sich herstellen lässt und nicht solche komischen Dinger irgendwie.
Ja, keine Ahnung, also...
Also dieses Tornetz, wer es nicht kennt, ist es ein Tornetz, wo ein Ball reinfliegt. Das ist der Pokal.
Genau. Ja, also ich finde es, also da finde ich sogar ehrlich gesagt diesen Arm noch ein bisschen aussagekräftiger und ein bisschen schöner, keine Ahnung. Also zum Beispiel auch, also so ähnlich sah ja der WM-Pokal auch eine lange Zeit aus. Zum Beispiel, also 2007 in Deutschland, als die WM in Deutschland war, war es auf jeden Fall auch noch dieser bronzene Arm. Also ich fand, auch wenn es irgendwie viele negative oder kritische Stimmen gab, also ich fand den jetzt gar nicht mal so schlecht, aber keine Ahnung, irgendwie, vor allem wenn man dann auch zum Fußball guckt, wo dann irgendwie die Pokale halt schon, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen edler aussehen und so ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen alleine vom Aussehen her ein bisschen mehr Prestige ausstrahlen. Auch der neue bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie ein Schritt nach vorne ist, weiß ich nicht. Aber naja, gut, mal schauen. Vielleicht finden sie beim nächsten Design dann ja irgendwie die richtige Formel, aber das ist jetzt, glaube ich, auch dann noch ein paar Jahre weg, leider.
Ja, genau, das denke ich leider auch. Wie gesagt, der Anfang ist aber auch schon, ist auch sehr, sehr schwer, also ist ja jetzt auch nicht. Deswegen, ja, ist jetzt so, ich finde es nicht toll, vielleicht sollte sich mal überlegen, da mal einen neuen Designer beim nächsten Mal zu benutzen. Nicht unter den Tisch fallen lassen wir natürlich noch, dass Paris das Spielplatz 3 gewonnen hat gegen Westbrook mit 31-26. Ja, und es war natürlich mal wieder für Paris keine einfache Aufgabe natürlich, weil einige Spieler aufgrund von Corona-Erkrankungen gefehlt haben. Aber natürlich, ja, Tim, ist mal wieder enttäuschend, ja eigentlich dafür, dass man unbedingt diesen Pokal nicht mal gewinnen will.
Ja, es ist halt so, dass die alte Leier bei Paris, ähnlich wie im Fußball, sie können das Final Four oder die Champions League generell einfach nicht gewinnen und bleibt auch nach diesem Turnier so. Ja, also vor allem, ich habe es gesagt, Barcelona hatte wirklich gefühlt keine Probleme mit Paris im Halbfinale. Also das war relativ schnell dann auch klar, dass Paris da irgendwie nicht viel entgegenzusetzen hat. Natürlich muss man bedenken, dass kurz vorm Spiel mit Henrik Toft Hansen und Luke Steins zwei Spieler noch ausgefallen sind und in Quarantäne mussten, weil sie positiv getestet wurden aufs Coronavirus. Aber nichtsdestotrotz ist der Kader ja trotzdem eigentlich gut und breit genug, um zumindest ein engeres Spiel abzuliefern. Das haben sie dann gegen Westbrom gezeigt im Spielplatz 3. Aber ja, irgendwie fehlt ihnen bei diesen Final Four Turnieren immer so das letzte Quäntchen, vielleicht auch an Glück, vielleicht an, ja, am Abrufen der Leistungsfähigkeit, die sie eigentlich haben. Keine Ahnung, irgendwie glaube ich auch, also ich glaube einfach, ich glaube einfach nicht mehr an einen Champions League Sieg von Paris, bis ich es sehe. Also, das ist irgendwie jetzt auch so ein bisschen, ja, so ein kleiner schwarzer Fleck auf der Weste, weil ich meine, in der Liga läuft es ja auch gut. Ich glaube, da sind sie auch weiterhin ungeschlagen nach 13 Spielen. Also die Qualität haben sie eigentlich und das steht eigentlich auch außer Frage.
Ja, ich denke, damit war es jetzt soweit. Ich möchte mal über die Schiedsrichterleistung den Mantel des Schweigens hüllen, weil die Leistungen nicht gut gewesen sind. Ich denke, da sind wir uns beide einig. Da hat eine klare Linie von Spiel 1 bis zum Ende gefehlt. Also da muss der ERF und die ERF viel nochmal was machen, weil das war keine gute Schiedsrichterleistung. Wie gesagt, natürlich die Szene von Winczek war die heiß diskutierteste. Rot, denke ich, sind wir uns eigentlich, war ein bisschen hart, aber trotzdem war die Entscheidung mit 7 Meter und 2 Minuten richtig, weil er, wie gesagt, diesen Winkel verkürzt und diese Regel gibt es schon mal seit 2 Jahren, dass das konsequent geahndet worden soll. Klar, er trifft ihn jetzt nicht unbedingt und auch der Außenspieler tritt Winczek auf den Fuß. Trotzdem ist dieses Winkel verkürzt als gefährliches Spiel zu sehen. Deswegen kann man das verstehen. Wie gesagt, in der Situation hätte ich sowieso nicht unbedingt rot gegeben, denke ich eigentlich. Wobei man das eigentlich ja nicht sagen soll, aber das ist, ja, es ist so, wir wollen jetzt darüber nicht mehr reden. Sie haben es geschafft, die Kieler ohne Schiedsrichterunterstützung, beziehungsweise mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen am Ende diesen Titel zu gewinnen. Deswegen, brauchen wir jetzt auch nicht mehr weiter darüber reden. Wollen jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns dann natürlich ein bisschen mit der Handball-Bundesliga. Da gibt es noch einen Wechsel, den wir besprechen müssen und so ein kleines Zwischenfazit, auch wenn die Tabelle natürlich ein bisschen schwierig ist, aussagekräftig zu sein, weil einige Teams mehr Spieler haben als andere. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ja, und jetzt kommen wir zurück und schauen uns mal ein bisschen natürlich auch die Bundesliga an, denn dort wurde ja auch noch ein bisschen gespielt zwischen den Jahren, beziehungsweise kurz vor Weihnachten gab es ja auch noch das ein oder andere Spiel und lass uns mal ein bisschen drauf schauen. Natürlich ganz vorne wegstehen, Tim, vielleicht das kann man vielleicht ein bisschen verbinden, denn Juri Knorr wurde bekannt gegeben, dass er nach Saisonende wechseln wird zu den Neckarlöwen. Die hatten am Sonntag, letzten vergangenen Sonntag, mal eben mit 39-24 gegen Coburg gewinnen können. Finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende Transfer und beweist, glaube ich, auch, dass die Löwen als Top-Team auch mit den Top-Talenten mithalten können. Das ist, glaube ich, für den Verein sehr, sehr gut zu sehen, dass sie solche Leute auch verpflichten können und sie nicht nach Kiel oder Flensburg gehen.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist so das Größte, was man daraus ziehen kann aus diesem Wechsel und aus der Verpflichtung aus Sicht der Löwen, dass man mit Juri Knorr wahrscheinlich eines der größten Talente Deutschlands unter Vertrag nehmen konnte, der halt auch bei Kiel oder vor allem bei Kiel im Gespräch war und auch schon vor ein paar Jahren im Gespräch war. Also ich glaube, er hatte auch mal irgendwie in einem Interview und in einem Podcast gesagt, dass er sich auch mal mit Alfred Gislason, als er noch in Kiel war, ja, getroffen hat und ausgetauscht hat oder sowas in der Art. Also ich wäre schon irgendwie eher davon ausgegangen, bis so vor ein paar Tagen, dass sich die Kieler da irgendwie die Dienste sichern können. Aber ja, für die Rhein-Neckar-Löwen ist es natürlich jetzt auch mit Blick in die Zukunft sehr, sehr wichtig, auf der Spielmacherposition was zu machen. Jetzt kann Knorr dann noch 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahre hinter Andi Schmid oder mit Andi Schmid spielen, von ihm lernen, von, ja, wie gesagt, einem der besten Mittelmänner, die wir weltweit haben und vor allem einem der besten Assistgeber. Und ich glaube, davon wird er auch sehr profitieren. Der logische nächste Schritt für ihn, hat sich wirklich gut entwickelt in Minden, spielt jetzt dann im Januar seine erste Weltmeisterschaft, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Also ja, wirklich für beide Seiten, denke ich mal, wirklich ein Top-Transfer, eine schöne Meldung. Und da kann man sich in Mannheim wirklich auf einen sehr, sehr vielversprechenden jungen Mittelmann aus Deutschland freuen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, mit Andi Schmid hat er ja auch jemanden vor sich, von dem er mit Sicherheit einiges lernen kann. Und ja, wenn er andersweise so gut werden würde wie Andi Schmid, ich denke, da würden sich alle deutschen Handballfans freuen, weil dann wäre er auf jeden Fall einer der besten Mittelleute, die es dann in der Welt geben würde. Aber wie gesagt, er ist noch jung, 20 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen steht noch am Anfang seiner Karriere und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, inwieweit er da den Löwen auf jeden Fall mithelfen kann. Und wie gesagt, die Löwen stehen jetzt auch aktuell ziemlich weit oben, aktuell mit auf Platz 2 mit 23 Pluspunkten, 7 Minuspunkten und hatten dieses wirklich starke Spiel, dieses 39-24. Und Tim, wir hatten vorhin ein bisschen drüber gesprochen, sie hatten ja so eine kleine Krisephase, wo sie es ein bisschen schwer getan haben, haben sich ein bisschen gefangen, dürfen aber nicht unerwähnt lassen, dass sie gegen Kiel deutlich verloren haben mit 32-23, kurz vor Weihnachten. Also ja, sie sind irgendwie drin, aber sind halt noch so ein paar Spiele dabei, wo du halt merkst, okay, dann zu Kiel und zu den Löwen, da fehlt dann halt noch ein bisschen.
Ja, waren jetzt ja ein paar, so eine kleine Leistungsdelle, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, weil, also du kannst theoretisch in Hannover verlieren. Aber passiert ist so dieses 36-30, das war dann schon doch ein bisschen zu deutlich. Dann eben hier diese deutliche Niederlage im Topspiel in Kiel war natürlich schon ein gehöriger Dämpfer, wie ich finde. Ich glaube auch nicht, dass sie nochmal, also ich glaube, dass sie jetzt erstmal zumindest aus dem Meisterschaftskampf raus sind mit 7 Minuspunkten, vor allem weil eben Flensburg und Kiel sehr, sehr gut spielen, sehr, sehr konstant spielen. Ja, von daher auch die Füchse darf man da nicht vergessen, die mit 5 Minuspunkten auch weniger Minuspunkte haben als die Löwen, die im Moment aufgrund von weniger Spielen noch auf 4 sind. Also ja, aber alles in allem ist die Tabelle tatsächlich echt sehr, sehr schwierig zu lesen, weil ich meine zum Beispiel, Melsung ist zwar nur 13., hat aber halt 13-7 Punkte und damit genauso viele Minuspunkte wie die Löwen auf 2. Also ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wie wie verwirrend vielleicht der Blick auf die Tabelle sein kann. Aber ich denke mal, im Moment läuft es wieder auf den norddeutschen Zweikampf oben raus. Flensburg gegen Kiel und die Löwen sind da jetzt durch die letzten Wochen so ein bisschen rausgerutscht aus dem Kampf.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, das ist auch gar nicht so schlimm. Die befinden sich sowieso so ein bisschen im Umbruch. Mit ein bisschen neuen Leuten wollen sie ein bisschen was anderes machen. Das ist jetzt auch gar nicht schlimm. Auch gar nichts Verbotenes, mal auch Spiele zu verlieren und so weiter. Aber ich denke, gerade diese 9 Tore halt in Kiel, das war halt schon verdammt viel. Also da hat man auch schon gemerkt, okay, gut, dem Im Team fehlt auch einiges, zumal man nicht vergessen darf, dass ja beide Torhüter auch fehlen bei den Löwen. Also das ist ja auch noch entsprechend schwierig, das zu kompensieren. Denn Andreas Palicka ist ja einer der besten Torhüter der Welt. So ist es jetzt ja nicht. Deswegen ist wie gesagt ein bisschen schwierig, gerade bei den Löwen. Und das hat man ja noch, glaube ich, angemerkt, dass sie einfach da im Top-Kader, glaube ich, dann wäre es knapper geworden in Kiel mit einem guten Torhüter-Duo. So war es natürlich entsprechend schwierig. Tim, lass uns dann trotzdem noch ein bisschen gucken, denn wir haben gesagt, Kiel ist auf Platz 3, obwohl sie nur ein Spiel verloren haben sie halt, wie gesagt, Spiele weniger, und genau dieses Spiele weniger dürfte zum Problem werden. Denn wenn wir mal gucken, Melsung hat 10 Spiele, Minden hat 12, Kiel hat 12, während andere schon 15 oder sogar 16 Spiele haben, wie jetzt zum Beispiel Wetzlar oder Lemgo, die schon die meisten von allen Spielen haben. Also das wird ein Terminchaos im nächsten Jahr wirklich geben. Das ist jetzt aktuell ein wirklich heißes Thema, weil man 38 Spiele ja zu Ende bringen muss. Und wenn wir uns mal überlegen, okay, gut, im Februar fangen sie an und sie möchten irgendwie im Mai durch sein, das sind da eben nochmal bei einigen Teams 28 Spiele, die dir dort leisten müssen. Also da habe ich so das Gefühl, die Teams kommen an Grenzen, aber die Liga ist nicht bereit, zu sagen, okay, wir verkürzen die Saison, sondern sagen, wir ziehen das auf jeden Fall so durch, wie es ist. Ist da nicht, ich finde das persönlich schwierig, das so durchzuziehen, weil ich meine, wenn du 28 Spiele als Meldung hast, dann hast du noch einen Europapokal vielleicht noch ein bisschen noch mit dabei, dann hast du Pech, dass sich vielleicht bei der WM ein, zwei Leute verletzen, dann super, dann bist du der Blöde, der da halt davon Pech hat, nur weil du halt Leute in der Quarantäne hattest.
Ja, es ist halt echt auch für die Verantwortlichen natürlich keine einfache Situation. Ich glaube, man versucht jetzt halt irgendwie die Saison so durchzubringen. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich wieder die obligatorische Deadline vom 31.06. Vom 30.06. geben, die ja, wo wirklich wo es spätestens durch sein sollte. Aber natürlich muss man dann halt auch bedenken, dass dann im August auch noch vielleicht eventuell wahrscheinlich Olympia folgt. Plus natürlich hast du dann auch noch zwischendurch so den Olympia-Quali-Block drin, den man nicht vergessen darf. Ich glaube im März oder April. Also das wird schon ein ordentliches Programm. Also wenn man sich zum Beispiel die Kieler anguckt, die sich durch die Quarantäne jetzt auch irgendwie 2 Spiele ausfallen lassen mussten, die Melsunger schon teilweise 5 Spiele hinten dran sind aufgrund von Corona-Fällen und Spielabsagen. Also das wird dann, glaube ich, auch für die Teams natürlich alles andere als einfach und könnte sich natürlich auch auf die Ergebnisse dann auswirken, also und auf die Tabelle so ein bisschen, dass der Wettbewerb vielleicht nicht wirklich fair ist, weil ich meine, wenn zum Beispiel die Kieler irgendwie innerhalb von einer Woche 3-mal spielen müssen, weil sie noch 2 Nachholspiele eben terminiert haben, Flensburg dagegen nur ein Spiel, weil sie im Spielplan sind, haben und dann treffen sie sich eine Woche später zum direkten Duell. Das ist dann natürlich schon so eine Sache, die sicherlich nicht einfach ist, aber ich glaube, noch ist es tatsächlich ein bisschen früh, das zu sagen, wenn man bedenkt, dass man, ich glaube, knapp 5 bis 6 Wochen später mit der Saison angefangen hat als sonst und manche Teams jetzt 4 Spiele weniger auf dem Konto haben als im Normalfall vor der WM-Pause, finde ich, hat man das bisher tatsächlich doch einigermaßen gut hinbekommen. Also es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das entwickelt. Aber keine Ahnung, es ist halt auch die Frage, was wäre der Lösungsansatz? Also gibt es dann irgendwann wieder den Cut, so wie in der letzten Saison, dass man dann sagt, okay, wir nehmen hier den Quotienten zur Hand. Wäre sicherlich wahrscheinlich die fairste Lösung am Ende. Oder wie, ich glaube, Heinefett das vorgeschlagen hatte, irgendwas mit Playoff-Formaten, wobei das dann halt auch wieder zusätzliche Spiele sind, wo ich dann halt schon so den Sinn nicht so ganz sehe in der aktuellen Situation. Also ja, es ist sehr, sehr schwierig und ich bin da auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich da nichts zu sagen habe und nichts entscheiden muss, weil ich glaube, da sind die Verantwortlichen bei der Liga und beim Verband nicht wirklich zu beneiden im Moment.
Nee, das definitiv nicht. Also das wird mit Sicherheit für sie eine Herausforderung. Ich denke mal, auch gerade bei Kiel, da darfst du halt auch nicht vergessen, ne, da kommt noch Champions League hinzu, also da gibt es auch noch Champions League-Spiele, die sie noch absolvieren müssen. Wenn sie bis ins Final vorkommen, dann das rechnet sich noch, bis sie dann wirklich dann auch alle Spiele dann absolviert haben. Also das ist, es ist eine enorme Belastung für die Spieler. Ich denke, das kann man, glaube ich, am ehesten sagen. Also wenn du als Melsung 28 Ligaspiele noch absolvieren musst, von Februar bis ja vielleicht Ende Juni, da musst du wirklich, da ist es wahrscheinlich nur am Spielen. Du kannst eigentlich fast kaum trainieren, weil du irgendwie die Belastung halt gut steuern musst. Und ich bin mal gespannt, ob dann auch noch Spieler gibt, die sagen, Leute, so geht das nicht weiter. Also wenn ihr da nicht eine Lösung findet, dann gehen wir auf die Barrikaden, weil auch irgendwann macht der Körper nicht mehr mit. Das ist einfach so. Also gerade natürlich, wenn auch die Langzeitfolgen von Corona-Virus-Infektion auf den Profisportler sind ja auch noch nicht so ganz erfolgt. Das heißt, wenn jetzt bei Melsungen zum Beispiel, da gab es ja auch den einen oder anderen Fall, wenn du da Spieler hast, die aufgrund des Coronavirus natürlich noch nicht wieder in der körperlichen Verfassung sind und so, und die dann 28 Spiele in so einer relativ kurzen Phase spielen müssen, da bin ich wirklich sehr gespannt, ob die dann überhaupt dieses Niveau halt einfach halten können. Das ist halt die Frage, die ich mir halt stelle. Und es ist natürlich schwierig, da eine richtige Lösung zu finden, weil irgendwie, ja, du hast es jetzt, du hast dich entschieden, keinen Absteiger zu haben im letzten Jahr. Das heißt, du hast nochmal 4 Spiele nochmal dazugenommen und musst jetzt irgendwie das hin und her jonglieren. Und das ist halt, es ist super schwierig, klar. Man hätte vielleicht von Anfang an sagen müssen, okay, wir teilen das auf, vielleicht in regionalere Gruppen oder sowas, um das vielleicht ein bisschen einfach aufzuteilen und dann vielleicht dann komprimiert dann mal an einem Wochenende 2-3 Spiele zu machen, wo man sagt, okay, man trifft sich jetzt in einem Wochenende mal in Göppingen und dann spielen alle Teams in Baden-Württemberg, Bayern spielen da mal eben 2-3 Spiele durch. Das hätte man vielleicht überlegen können, aber es ist natürlich auch da schwierig umzusetzen, ist klar mit Sicherheit, deswegen, ja, es wird spannend zu sehen sein, auch wie die natürlich die Reaktion der Teams drauf sein wird. Carsten Jütter von Leipzig, der gerne mal die Liga kritisiert, hat sich schon kritisch geäußert dazu. Aber Jennifer Gettemann von der Neckarlöwen ist zum Beispiel gegen den Saisonabbruch. Also das ist, glaube ich, noch ein Thema, was dann so Februar, März, glaube ich, dann nochmal ein bisschen an Relevanz gewinnen könnte, Tim.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube tatsächlich dann,
was erst nach der WM passieren wird wahrscheinlich.
Ja. Also ich glaube eher, dass es dann auch in Richtung März, vielleicht April, also wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, für wann jetzt das Olympia-Quali-Turnier angesetzt ist, aber das ist ja so der nächste Punkt, wo man dann schon eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviert haben sollte. Und wenn bis dahin wieder, oder vielleicht auch wieder, wenn es wieder Fälle gibt danach durch die Nationalmannschaften, weil das darf man halt auch nicht vergessen, weil, also klar hoffen wir alle, dass die Bubble funktioniert auch in Ägypten, aber garantiert ist es halt nicht. Und dann kann es halt schon sein, dass du allein im Februar wieder einige Teams hast, die Spiele nicht absolvieren können. Und dann hast du halt irgendwie den Salat. Und dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Teams nicht so viel Lust drauf haben, ihre Spieler für die Olympia-Qualifikation abzustellen, weil sie dann sagen, ja gut, und danach, die 2 Wochen, können wir dann schon mal einplanen, dass wir online trainieren, dass wir kein Mannschaftstraining haben, keine Spiele, weil wieder mit Sicherheit 1-2 Leute irgendwie sich infizieren. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Man kann eigentlich nur das Beste hoffen und wirklich dann im März, April nochmal drauf schauen, wie viele Spiele jetzt absolviert wurden, wie viele Spiele noch absolviert werden müssen, nachgeholt werden müssen. Weil, wie gesagt, sonst kommt es dann irgendwie dazu, dass eine Mannschaft 3-4 Mal in einer Woche spielen muss, um die ganzen Spiele unter einen Hut zu bekommen. Das wird dann definitiv nicht funktionieren. Also ich glaube, spätestens da werden die Spieler dann endgültig auf die Barrikaden gehen und sagen, hey Leute, reicht dann auch irgendwann mal. Also, aber ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, da komplett, ist komplett kritisch zu sehen, was man im Moment vorhat, aber ja, natürlich so im Hinterkopf sollte man das Ganze auf jeden Fall weiterhin behalten.
Auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall weiterhin behalten und dann schauen wir mal, wie gesagt, wie das funktionieren wird. Natürlich erstmal steht jetzt als nächstes im Fokus das WM-Turnier. Das Olympiaturnier übrigens findet im März statt, ich habe gerade geschaut, im Märzwochenende, zweite Märzwoche müsste das sein, 14. bis 17. März. Hoffen natürlich auch, dass da alles durchgeht, denn wenn ein Team in Quarantäne geht, da bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert. Also da hast du nochmal ein bisschen mehr Zeitdruck, deswegen beschäftigen wir uns damit, wenn es dann soweit ist. Jetzt ist natürlich die Handball-WM, die steht vor der Tür und damit wollen wir uns dann in der nächsten Ausgabe beschäftigen, eine Vorschau machen und uns natürlich mit dem deutschen Team beschäftigen, das ja einige Ausfälle schon hat. Also da wird es gerade am Kreis sehr, sehr spannend zu beobachten, da die ersten 3 allesamt nicht mit dabei sind. Deswegen, ja, solltet uns auf jeden Fall weiterhin folgen, auch im kommenden Jahr natürlich, denn das war jetzt die letzte Ausgabe des Jahres. Wir sind jetzt am Ende wieder angekommen. Wünsche euch alles Gute für 2021. Kommt gut rüber. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und dann, ja, hören wir uns dann Anfang Januar wieder. Das müsste so in 1-2 Wochen sein. Und dann beschäftigen wir uns mit der WM-Vorschau. Und dann schauen wir mal, was sind Favoriten, welche Teams haben ähnliche Sorgen wie deutsche Mannschaften. Und dann werden wir uns mit Ruhe beschäftigen. Wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.